Wenn jetzt also Stefan und ich sagen, wir gründen die Stefan und Anna Partei, also wie gehen wir da vor? Oder sagen wir einfach, schwupps, angemeldet und schon sind wir drin?
Also um eine Straßenkreuzung hier in Halle stillzulegen, reichen im Prinzip 3-4 Leute, die sich auf die Straße kleben. Wenn man ins Parlament will, dann ist das natürlich schon, braucht man deutlich mehr Unterstützung. Da hat die AfD dann gesagt, dann lieber Augen zu und durch mit einem Schwindelkandidaten sozusagen, als nochmal das ganze Prozedere zu wiederholen.
Im großen Europa ist doch politisch so gut wie alles geregelt und die Standardparteien besetzen die Plätze. Weit gefehlt, weil gerade die Europawahl gilt als Sprungbrett für Neugründungen und politische Außenseiter. Was das alles mit Einfluss und Geld zu tun hat und wer bei dieser Europawahl darauf hofft, ins Europäische Parlament einzuziehen, das klären wir heute im Podcast Wahllokal. Mein Name ist Stefan B. Westphal.
Ja, damit der Stefan nicht alleine ist, bin ich natürlich auch wieder mit am Start. Mein Name, Anna Petersen. Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns im Studio in Halle. Und wir haben natürlich heute auch wieder einen Gast vor Ort. Und zwar unseren lieben Kollegen Hagen Eichler, landespolitischer Korrespondent. Und als solcher hat er natürlich die Landespolitik besonders im Blick, aber wirft auch immer wieder ein Auge auf die Europapolitik. Und unterstützt uns heute hier. Herzlich willkommen, Hagen.
Hallo Anna, hallo Stefan.
Schön, dass du da bist. Du kommst ja mit einer These hier in unser Gespräch, die da lautet, dass die Europawahlen in diesem Jahr eine besondere Chance sind für kleine und neue Parteien. An welche denkst du da im ersten Augenblick? Welche hast du da im Sinn?
Ja, das ist im Prinzip jedes Mal so bei Europawahlen, dass kleine Parteien und Neugründungen ganz besonders gute Chancen haben oder dass die Europawahl für sie ganz besonders wichtig ist. In diesem Jahr gucken natürlich in Deutschland alle vor allem auf das Bündnis Sarah Wagenknecht, das zum ersten Mal antreten will und auf Stimmen hofft. Es sind aber auch noch jede Menge anderer kleiner Parteien und Wählervereinigungen auf der Liste, die also stehen auf dem Stimmzettel. Zum Beispiel die letzte Generation, die antreten will und jetzt auch ins Europaparlament anrücken will, und dass die bei der Europawahl antreten, das hat eben einen ganz besonderen Grund, weil die Regeln für das Europaparlament sowas geradezu begünstigen. Also wenn wir mal auf die Geschichte gucken, war zum Beispiel für die AfD die Europawahl 2014 ein wichtiger Termin. Da sind die zum ersten Mal angetreten und haben zum ersten Mal in einem Parlament Mandate geholt. Vorher waren sie in keinem einzigen Landtag und da ging es dann los. Also das ist immer so ein Startsignal für Neugründungen und das könnte eben dieses Mal für weitere Parteien so sein.
Woran liegt denn das? Warum ist gerade die Europawahl da so begünstigend?
Das liegt zum einen am Wahlsystem. Das Wahlsystem, das ist gar nicht für ganz Europa gleich, sondern die einzelnen Staaten Europas, die legen die Regeln für ihre eigenen Abgeordneten selber fest. Und für Deutschland gilt eben, dass es keine Prozenthürde, keine 5%-Klausel gibt, so wie bei der Bundestagswahl oder hier bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, sondern ins Europaparlament kommt, wer quasi so viel Stimmen bekommt, wie man für einen einzigen Sitz braucht. Und das ist ja bei den anderen Parlamenten anders. Aber eben fürs Europaparlament gilt das nicht. Das ist schon bei den letzten beiden Wahlen so gewesen und ist in diesem Jahr wieder so. Und das führt dazu, dass eben kleine Parteien da ihr Glück versuchen wollen, die bei Bundestagswahlen zum Beispiel eigentlich wissen, sie schaffen es nicht. Viele kandidieren trotzdem, aber es bringt ihnen eigentlich am Ende nichts, weil viele Wähler natürlich kalkulieren, ob sie ihre Stimme für eine Partei geben wollen, die am Ende gar nicht im Parlament vertreten ist. Und diese Klausel, die gibt's eben bei der Europawahl nicht. Und deswegen können auch kleine Parteien ins Parlament einziehen. Das ist auch jetzt so. Also die deutschen Abgeordneten in Brüssel, das sind insgesamt 96, die gehören zum einen großen Parteien an, aber eben relativ viele sind auch von kleinen Parteien dabei. Von den 96 sind das 9, also das sind 9%. Wenn man sich vorstellt, dass die jetzt quasi alle wegfallen würden durch eine 5%-Hürde, dann wäre das doch ein Unterschied. Es sind auch einige bekannte Namen dabei.
Herr Sonneborn zum Beispiel.
Martin Sonneborn zum Beispiel. Das ist nur ein Sitz, aber er macht eben jederzeit auf sich aufmerksam und bestimmt auch viele Debatten mit.
Jetzt haben wir ja gerade schon gehört, Bundestagswahl, Landtagswahl 5%. Hast du zum Erfahrungswert, wie viel Prozent brauchte ich denn, um
bei der Europawahl einen Sitz zu bekommen. Theoretisch müsste ich ja jetzt 96 oder 100 durch 96 rechnen und dann hätte ich es. Ne? So.
Ja, das kann man ausrechnen. Genau, bei der letzten Wahl 2019 war es so, dass 0,5% nicht gereicht haben. Okay. Das war das, was die NPD damals bekommen hat. Aber 0,6% haben eben gereicht. Und dadurch sind eine ganze Reihe von kleinen Parteien drin. Also zum Beispiel jetzt gerade im Europaparlament für Deutschland sind eben auch die Familienpartei, die viele nicht auf dem Zettel haben, die Tierschutzpartei, die Freien Wähler, die Piratenpartei, die Satirepartei von Sonneborn und Semsrott, der auch mit angetreten ist, aber auch so eine kleine Partei wie Volt, eine kleine liberale Partei. Die alle sind jetzt im Europaparlament für Deutschland mit vertreten.
Also muss man ja gucken, also doch 4,4% Unterschied von 0,6 zu 5% Hürde. Ist ja schon mal eine Macht. Also das ist ja jetzt nicht einfach nur, dass der Nachbar mich gewählt hat. Gab es denn irgendwo mal Bestrebungen bei Europawahlen, so eine 5%-Hürde einzuführen?
Es gab die 5%-Hürde zu Beginn. 1979 war die 5%-Hürde da. Die ist dann bei den Wahlen danach auch so geblieben. Und dann irgendwann hat das Bundesverfassungsgericht die Hürde gekippt. Das Bundesverfassungsgericht muss ja immer urteilen, ob die Wahlgrundsätze eingehalten werden. Und da ist sie für das Europaparlament zu einem anderen Ergebnis gekommen als für den Bundestag. Beim Bundestag ist die 5%-Hürde akzeptiert mit dem Argument, dass im Bundestag sich eben eine Mehrheit finden muss, die eine stabile Mehrheit, die eine Regierung trägt. Das Europaparlament ist ja jetzt nicht direkt vergleichbar mit dem Bundestag. Also die Kommission hat nicht die gleichen Rechte wie eine Regierung. Und da ist es also mit den Mehrheiten nicht so zwingend erforderlich. Und deswegen hat man damals gesagt, nee, wichtiger ist, dass jede Stimme gleich zählt. Und damit wurde dann eben die 5%-Hürde gekippt. Der Bundestag hat dann eine 3%-Hürde eingeführt. Die ist auch gekippt worden, wieder mit dem Argument. Und jetzt haben wir eben gar keine Hürde.
Ist das in anderen Ländern auch so?
Nein, die Regeln sind unterschiedlich. Es gibt in einigen Ländern eine 5%-Hürde. Frankreich, Polen zum Beispiel hat das. Es gibt auch eine 4%-Hürde. Ich glaube, Italien hat die. Auch 3% und Deutschland eben keine. Bei der nächsten Wahl wird das dann wahrscheinlich anders sein. Also jetzt nicht bei dieser im Sommer, sondern bei der danach. Da wird dann höchstwahrscheinlich eine 2%-Hürde gelten. Hat der Bundestag schon beschlossen, ist aber noch nicht in Kraft.
Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich glaube, aktuell sind das 35 Parteien und politische Vereinigungen, die da zur Wahl stehen. Wie kommt man da überhaupt auf so einen Wahlschein? Also können Frank, genau, der Stefan und ich komme schon ganz durcheinander hier.
Hast du mich gerade gefrankt?
Ich habe dich gerade gefrankt, genau.
Okay.
Aber noch nicht gecancelt. Wenn jetzt also Stefan und ich sagen, wir gründen die Stefan und Anna Partei, also wie gehen wir da vor? Oder sagen wir einfach schwupps angemeldet und schon sind wir drin?
Als Partei würdet ihr nicht durchgehen, aber ihr könnt als sonstige politische Vereinigung könnt ihr antreten. Das ist gar kein Problem. Ein großer Teil dieser 35, die auf dem Stimmzettel sind, sind eben sonstige politische Vereinigungen. Die anerkannten Parteien, das sind die, die auch schon im Bundestag oder im Landtag sind, die können einfach nur ihre Liste einreichen mit den Namen drauf und dann war's das. Aber für eure Kleinstpartei oder Kleinstvereinigung müsstet ihr euch dann einfach zusammenfinden und bestimmen, wer auf Platz 1, 2, 3 und so weiter kandidieren soll. Und dann könnt ihr die Liste einreichen. Allerdings braucht ihr in diesem Fall noch Unterstützungsunterschriften. Das sind, wer in ganz Deutschland antreten will, braucht 4.000 Stimmen. Das sind fast alle, die antreten. Die treten bundesweit an. Also 4.000 Unterstützerstimmen braucht man. Das hat zum Beispiel die letzte Generation locker überschritten. Die haben mehr als 8.000 Stimmen eingereicht. Unterschriften.
Also mit dir sind es ja dann nur noch 3.999, die wir brauchen. Aber ja. Vielleicht überlegen wir uns das doch nochmal.
Ja, wenn man nur in einem Bundesland antritt, glaube ich, reichen schon 2.000. Also die kleine Sachsen-Anhalt-Partei hätte es durchaus leichter.
Schon fast wieder realistisch.
Wir überlegen uns das nochmal.
Ja. Stichwort letzte Generation, dass jetzt die Klimaprotestbewegung auch tatsächlich zur Wahl antritt, hat ja doch für mächtig Wirbel gesorgt und auch für mediale Aufmerksamkeit gezogen. Wie schätzt du das denn ein? Wie sind da so die Chancen?
Also die können durchaus reinkommen. Also wenn man sich anguckt, wer beim letzten Mal gewählt wurde, Volt zum Beispiel, die sind für die meisten Leute überhaupt nicht präsent und haben es trotzdem geschafft, mit einem Sitz für Deutschland einzuziehen. Das wird der letzten Generation wahrscheinlich auch gelingen. Aber sie konkurrieren natürlich mit anderen Parteien, vor allem, also die ähnliches Programm vertreten, vor allem die Grünen, die eben als etablierte Partei seit vielen Jahrzehnten sich für Klimaschutz stark machen, die müssen natürlich erklären, warum man dann diese radikale Alternative wählen sollte statt der Grünen. Und also ob das für viele Stimmen im Parlament reicht, bezweifle ich, aber reinkommen werden sie sicherlich. Und das ist natürlich dann sozusagen, dann fahren sie zweigleisig. Also bislang waren es ja nur die Proteste, für die man relativ wenig Leute braucht. Also um eine Straßenkreuzung hier in Halle stillzulegen, reichen im Prinzip 3-4 Leute, die sich auf die Straße kleben. Wenn man ins Parlament will, dann ist das natürlich schon, braucht man deutlich mehr Unterstützung.
Am Ende kostet ja so ein Wahlkampf auch Geld. Welche Rolle spielt denn das liebe Geld in diesem Zusammenhang?
Auch das spielt eine Rolle bei der Frage, warum so viele Parteien auf diese Europawahl setzen, vor allem diese kleinen Parteien. Man bekommt für jede Stimme eine bestimmte Summe aus dem Steuersäckel als Wahlkampfkostenerstattung. Und das bekommt man, sobald man 0,5% der Stimmen erreicht hat. Das heißt, die Parteien gucken einerseits darauf, dass sie eben reinkommen, dass sie mindestens einen Sitz kriegen. Mindestens genauso wichtig ist aber eben diese 0,5%, damit sie dann das Geld bekommen. Und da kommt dann einiges zusammen. Also ich habe mal geguckt fürs letzte Jahr oder 2021, da war das so, da haben die kleinen Parteien doch erkleckliche Summen gekriegt. Die Freien Wähler 2,3 Millionen aus der Steuerkasse. Die ÖDP, so eine kleine ökologische Partei, 1,2 Millionen und die Basis, also eine Corona-Maßnahmen-Kritikerpartei oder Schwobler-Partei, wie manche sagen, auch noch 700.000 Euro. Also es geht um viel Geld und wenn man die im Wahlkampf das eigene Geld sparsam einsetzt, dann kann man tatsächlich mehr Geld bekommen, als man ausgegeben hat und kann quasi die gesamte Parteiarbeit damit finanzieren. Deswegen ist das eben auch so wichtig, bei den Europawahlen anzutreten.
Wie sieht's denn aus für die Politiker aus Sachsen-Anhalt? Wenn ich jetzt das mal hochrechne, wir haben 96 Sitze von Deutschland. Sachsen-Anhalt, Deutschland hat 82 Millionen Einwohner, Sachsen-Anhalt hat davon 2 Millionen. Jetzt könnte ich mir das so hochrechnen, müssen ja so 3-4 Mann sein aus Sachsen-Anhalt.
Das ist leider eben nicht so, weil es da jetzt nicht nach prozentualen Anteilen geht, sondern weil es dann darum geht, wen die Parteien auf aussichtsreiche Listenplätze setzen. Und das ist so, dass fast alle Parteien, also im Prinzip alle Parteien mit Ausnahme der Union, eine bundesweite Liste einreichen. Und da muss man dann eben innerhalb der Partei dafür sorgen, wenn man als Sachsen-Anhalter da einziehen will, dass man einen Platz weit oben bekommt und dann die Chance bekommt, reinzurücken. Und das haben vergleichsweise wenig Sachsen-Anhalter bei den Parteien. Bei der Union ist die Besonderheit, dass die CDU in den 15 Bundesländern, wo sie vertreten ist, antritt, also auch in Sachsen-Anhalt und in Bayern nur die CSU. Das heißt, die haben alle Landeslisten und für die CDU in Sachsen-Anhalt tritt Alexandra Mehnert an. Das ist die hiesige Chefin der Konrad-Adenauer-Stiftung. Mit ihrem Listenplatz 1 wird sie es auch schaffen. Die wird auf jeden Fall im Europaparlament sein als Sachsen-Anhalterin. Aber es gibt noch einen weiteren, der einen sicheren Platz hat und das ist bei der AfD. Der Kandidat heißt Arno Bausimmer und ist auf Platz 10 der Bundesliste der AfD und das gilt auch als sicherer Platz.
Gibt es noch so ein paar Außenseiterchancen?
Ja, zum Beispiel bei den Freien Wählern, die haben auch eine Liste eingereicht, bei der eine Sachsen-Anhalterin vergleichsweise weit vorne ist, auf Platz 4, die Landesvorsitzende der Freien Wähler aus Halle, Frau Menke. Ich schätze, die kriegen 2 Sitze, so war es beim letzten Mal, vielleicht kriegen sie auch 3. Wenn dann jemand vielleicht noch zurücktritt, dann wäre sie drin, aber so wahrscheinlich ist es nicht. Ansonsten sind Sachsen-Anhalter relativ weit hinten platziert bei den Listen. Zum Beispiel das Bündnis Sarah Wagenknecht, über das wir schon geredet haben. Die treten jetzt zum ersten Mal an. Eine Sachsen-Anhalterin ist auf Platz 16. Das ist Bianca Görke. Die war früher für die Linkspartei aktiv und jetzt auf Platz 16 wird sie da keine Chance haben. Auch bei der FDP ist auf Platz 16 eine Sachsen-Anhalterin, Yvonne von Löbbecke, eine Kandidatin aus Halberstadt. Aber das wird auch nicht reichen. Interessant ist, dass für die Linkspartei überhaupt niemand aus Sachsen-Anhalt antritt. Die haben eine Liste aufgestellt, bei der kein einziger Sachsen-Anhalter da ist. Der Landesverband Sachsen-Anhalt der Linkspartei unterstützt eine Kandidatin aus Berlin.
Aber jetzt mal anders gefragt, wenn wir das jetzt wirklich nochmal vorhin so auf unser kleines Zahlenspiel zurückführen, ist ja Sachsen-Anhalt dann im Europaparlament unterrepräsentiert. Woran liegt das? Verkaufen sich die Landesverbände so schlecht gegenüber den anderen in Deutschland oder
Ich kann ehrlich gesagt so schnell gar nicht rechnen, jetzt ob man mit Zweien wirklich unterrepräsentiert wäre. Also ich glaube, so der Schlüssel bei der Bevölkerung ist irgendwie, Sachsen-Anhalt hat irgendwie 2,3% oder so ähnlich der Bevölkerung, vermute ich. Von daher würde das wahrscheinlich so ungefähr passen. Die zwei Sitze, die jetzt aussichtsreich sind, also CDU und AfD, das wären sozusagen, ja, das wäre also im statistischen Mittel. Aber sicher ist es eben nicht. Ja, theoretisch kann es eben sein, dass in allen Parteien Sachsen-Anhalt einfach einen schlechten Stand haben und dann weiter hinten platziert werden und dann theoretisch auch gar nicht. Also in der Vergangenheit, jetzt hat Sachsen-Anhalt gerade eine Abgeordnete, eine CDU-Abgeordnete. Es gab auch schon mal Zeiten, da hatten wir zwei, da hatte auch die SPD noch jemanden drin. Aber die SPD zum Beispiel tritt in diesem Jahr mit einem Kandidaten aus Sachsen-Anhalt an. Der ist ganz, ganz, ganz weit hinten, hat überhaupt keine Chance.
Vielleicht nochmal so ein bisschen was auch zu deinem beruflichen Background oder auch aus der beruflichen Praxis gesprochen. Du hast ein paar Namen genannt. Kennst du die dann auch? Also aussichtsreiche Spitzenkandidaten? Schreibst du regelmäßiger über sie? Kannst du uns dann noch so ein bisschen teilhaben lassen, wie du damit umgehst?
Also die Kandidaten, die aufgestellt worden sind, die haben sich natürlich irgendwann mal bei einem Parteitag vorgestellt. In ihren Parteien haben dann die Nominierung bekommen. Und da bekommt man dann mal so einen Eindruck, wie die sich verkaufen. Die CDU-Kandidatin, Frau Mehnert, hat sich gegen mehrere Konkurrenten durchgesetzt, die antreten wollten. Ist europapolitisch bislang nicht aufgefallen, also aber das ist ja der Regelfall, dass irgendjemand sich für das Feld interessiert und dann da kandidiert. Der AfD-Kandidat Arno Bausemer, der ist auch in der Landespolitik relativ bekannt, weil er nämlich derjenige ist, wegen dem fast die AfD-Bundesliste gekippt worden wäre. Also er hat bei dem Parteitag, als er nominiert wurde, angegeben, dass er eine abgeschlossene Ausbildung hat, eine abgeschlossene Berufsausbildung. Daran gab es Zweifel. Journalisten haben das überprüft und er hat diese Ausbildung eben nicht. Er ist als Volontär bei einer Tageszeitung rausgeflogen in der Probezeit. Er hat anschließend auch noch ein Studium gehabt, hat das aber auch nicht abgeschlossen. Er lebte als Geflügelzüchter in der Altmark und hat dann eben aber angegeben, dass er einen abgeschlossenen Beruf hat, eine Berufsausbildung. Und das hat die AfD ziemlich in Probleme gebracht, weil das dann offensichtlich ist, dass der die Unwahrheit gesagt hat. Und das hat auch in der AfD viele verärgert. Und die Bundesführung hat daraufhin dann überprüfen lassen, wer jetzt wirklich diesen Abschluss hat, den er da behauptet hat bei dem Parteitag. Und der Bundesvorsitzende Chrupalla hat dann eben festgestellt, Arno Bausemer hat nicht die Wahrheit gesagt. Man hat ihn aber trotzdem auf der Liste gelassen, weil es einfach sehr, sehr teuer geworden wäre, diese Liste neu aufzustellen. Man muss sich das so vorstellen, dass da halt hunderte von Menschen zu einem Parteitag zusammenkommen. Die bekommen alle ein Hotel, die Anfahrt bezahlt, die Messehalle muss gemietet werden. Und da hat die AfD dann gesagt, dann lieber Augen zu und durch mit einem Schwindelkandidaten sozusagen, als nochmal das ganze Prozedere zu wiederholen. Aber das ist natürlich eine Belastung für so eine Kandidatur, wenn alle wissen, das ist ein Hochstapler eigentlich.
Klar.
Er wird jetzt wahrscheinlich trotzdem im Europaparlament sitzen.
Ist eine verblüffende Karriere. Also für einen, der jetzt einen Geflügelhof, den er von seinen Eltern übernommen hat, bislang betrieben hat und sonst so, glaube ich, als Wahlkreismitarbeiter oder so noch Jobs hatte, dann auf einmal im Europaparlament einer von diesen 96, die Deutschland dort vertreten. Das ist natürlich auch gut bezahlt, sehr gut bezahlt. Das ist wahrscheinlich das erste Mal in seinem Leben, dass er wirklich richtig gut Geld verdient. Und natürlich hat er auch da viel Einfluss. Also er hat sich vorgenommen, wie die AfD insgesamt, dass Deutschland Europa verlässt, die EU verlässt. Das ist bei diesem Nominierungsparteitag auch sehr deutlich gesagt worden. Also der Dexit sozusagen, nach dem Brexit auch den Ausstieg Deutschlands. Und ja, aber das hindert ihn eben nicht daran, dann eben in Brüssel die Diät zu kassieren und dort eben dieses Mandat anzunehmen, das er höchstwahrscheinlich bekommen wird.
In ein paar Wochen sind wir schlauer.
Juni ist es soweit.
9. 6.
9. So. Juni, ja.
Genau.
Was mich in diesem Zusammenhang nochmal interessieren würde, auch einfach mal deine Einschätzung dazu, mehr ist ja nicht immer gleich besser. Wenn wir jetzt eine größere Auswahl an Parteien oder politischen Vereinigungen haben, ist das gut oder gibt es da vielleicht auch Bedenken deinerseits?
Also ich glaube, da wo es möglich ist, sollte man wirklich mit einer 5 oder 3 oder 4% Hürde sehr vorsichtig sein oder sollte die möglichst nicht haben. Das hat schon beim Bundestag hat das eine gewisse Relevanz, weil wir in Deutschland schon mal erlebt haben, dass es sehr instabile Verhältnisse gegeben hat, dass die Kleinstparteien das Parlament zersplittert haben. Sowas sollte es eben nicht nochmal geben, aber in Europa ist das anders. Von daher finde ich es gut, dass viele verschiedene Sichtweisen im Parlament vertreten sind, dass auch kleine Parteien eine Chance haben. Und die können eben häufig auch Dinge anstoßen, die vielleicht nicht direkt Erfolg haben, weil sie eben im Parlament nur einen winzig kleinen Anteil der Sitze haben, die aber möglicherweise die Politik der anderen mit beeinflussen. Also wenn, sagen wir mal, die Tierschutzpartei so engagiert für irgendein bestimmtes Tierschutzthema kämpft, dass die anderen merken, das kommt an in der Bevölkerung, dann werden sie möglicherweise ihre eigene Programmatik überarbeiten. Und auf diese Art und Weise können eben neue politische Themen, neue Lösungen, neue Ansätze aus Nischenparteien ihren Weg in große Parteien finden. Und das ist durchaus eine löbliche Sache, finde ich.
Vielen Dank für die Einschätzung zur Europawahl. Und ja, wie wir eben schon festgestellt haben, in ein paar Wochen werden wir schlauer sein. Und dann gucken wir natürlich auch nochmal auf das Ergebnis. Besten Dank. Ja, wir sind natürlich noch lange nicht fertig hier bei uns im Wahllokal. Wir machen munter weiter. Am 24. Mai schauen wir mal in unsere Landeshauptstadt nach Magdeburg, wie dort die aktuellen Karten gemischt sind für die Kommunalwahl.
Wir würden uns freuen, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut. Tschüss.
Ciao.